Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Manisch-repressiver Antikommunismus als Covid-19-Bekämpfung. Ein Artikel von Rainer Werning, verantwortlich Redaktion. Philippinen. Das Duterte-Regime hetzt gegen alles sogenannte Linke, als gelte es, das Land vor dem drohenden Untergang zu retten. Ein Gespenst geht um in den Philippinen. Schlimmer als die Covid-19-Pandemie. Und es lauert überall. Seine besondere Gefährlichkeit? Es ist in Anführungszeichen terroristisch und trägt die Farbe Rot. Es wächst exponentiell im Klima von Dissens, Protest, Kritik und Widerstand. Allesamt sogenannte Untugenden, die dem Dutertismo Dornen im Auge sind. Wer in den vergangenen Tagen und Wochen Erklärungen von philippinischen Regierungsbeamten, erst recht seitens hochrangiger philippinischer Militärs hörte, musste den Eindruck gewinnen, der Inselstaat sähe sich von Terroristen umzingelt und stünde zusammen mit dem Einbrechen des diesjährig weltweit stärksten Taifuns Rolly, internationaler Name Goni, der mit einer Geschwindigkeit von annähernd 300 Stundenkilometern Ende Oktober, Anfang November Teile des Archipels peitschte, vor katastrophalen Schäden. Als sei all das nicht schon schlimm genug, sind landesweit mit Stand vom 8. November offiziell 396.395 Menschen mit Covid-19 infiziert worden, während insgesamt 7.539 Tote im Rahmen der Pandemie zu beklagen sind. Damit bilden die Philippinen und das südliche Nachbarland Indonesien mit Abstand die Schlusslichter in der Region, was die effektive Bekämpfung der Pandemie bzw. die medizinische Betreuung und ärztliche Behandlung deren Opfer betrifft. Großer Bluff und eine Menge Worthülsen. Als Rodrigo Roa Duterte, der frühere Bürgermeister von Davao City, der größten Stadt im Süden der Philippinen, im Sommer 2016 seinen Amtseid als neuer Präsident leistete und in den Präsidentenpalast Malacañang zu Manila einzog, versprach er unter anderem, als erstes in Anführungszeichen sozialistisches Staatsoberhaupt des fernöstlichen Inselstaates in die Annalen eingehen zu wollen. Er werde deshalb als Zeichen seines Goodwill sämtliche politische Gefangenen im Lande auf freien Fuß setzen und mit dem politischen Untergrundbündnis der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen, kurz NDFP, das Gespräch suchen. Ja, mit ihr Friedensverhandlungen reaktivieren, um den seit Ende der 1960er Jahre während und nunmehr längsten bewaffneten Konflikt in der Region zu beenden. Der NDFP gehört neben der Kommunistischen Partei der Philippinen CPP und ihrer Guerilla-Information der neuen Volksarmee NPA 16 weitere, zumeist sektoral gegliederte Organisationen an, darunter unter anderem Arbeiter, Bauern, Gewerkschafts-, Jugend-, Frauen- und Künstlerverbände. Tatsächlich kam es im Spätsommer 2016 unter der diplomatischen Schirmherrschaft des norwegischen Außenministeriums zur Wiederaufnahme eben dieser Friedensverhandlungen, zunächst in Oslo und später dann in den Niederlanden, wo im trauten Utrecht ein Großteil der Führungskader der NDFP seit langem im Exil lebt. Darunter der NDFP-Verhandlungsführer Fidel Akgaoili, der Ende Juli dieses Jahres plötzlich verstarb, sowie der mittlerweile 81-jährige José María Sison, ehemals Gründungsvorsitzender der CPP und seit Jahren politischer Chefberater der NDFP. Doch bereits ein Jahr später war die anfängliche Euphorie auf beiden Seiten gewichen und Duterte machte keinen Hehl daraus, dass er fortan auf Drängen seiner meist an US-amerikanischen Militärakademien ausgebildeten Generalität auf den sogenannten militärischen Endsieg gegen den NDFP, CPP und NPA pocht. Aus dem sich sozialistisch gebärdenden Wahlkämpfer Duterte war spätestens binnen zweier Jahre ein knallharter manisch-repressiver Präsident geworden, der wie all seine Vorgänger, einschließlich des von ihm bis heute verehrten Diktators Ferdinand Marcos, der von 1965 bis 1986 regierte, ebenfalls auf die Zerschlagung einer Guerilla setzt, deren Existenz sich hartnäckig aus virulenten Feudalverhältnissen im Hinterland, krassen Stadt-Land-Gegensätzen und aus einer extrem ungleichen Besitz- und Einkommensstruktur nähert. Erstens verkündete Duterte via Präsidialdekret Nummer 360 einen Stopp der Friedensverhandlungen mit der NDFP, um wenige Tage darauf, am 5. Dezember 2017, die CP und NPA glattweg als terroristisch zu brandmarken und der Nationalpolizei PNP sowie den Streitkräften AFP die Order zu erteilen, gegen beide Organisationen unerbittlich vorzugehen. Seinen sogenannten Sicherheitskräften empfahl der Präsident und in Personalunion als deren Oberkommandierender, NPA-Kombattantinnen, Zitat, in die Vagina zu schießen, dann taugten sie auch als Frauen nichts mehr, Zitat Ende. Ausgerechnet der PNP, hauptverantwortlich für die Ermordung von offiziell über 6.000 vermeintlichen oder tatsächlichen Drogenkonsumenten oder Kleindealern, deren tatsächliche Opferzahl laut internationalen Menschenrechtsorganisationen etwa das Vierfache beträgt, hatte Duterte mehrfach öffentlich bescheinigt, Zitat, korrupt bis ins Mark zu sein, Zitat Ende. Kollateralschäden und Shit Happens. Sogenannte Kollateralschäden in Gestalt von Personen, die als verdächtige CPP- oder NPA-Sympathisanten angeschossen oder ermordet wurden, nahmen die staatlichen Sicherheitskräfte billigend in Kauf, erfolgten solche Maßnahmen doch im Rahmen der präsidial abgesegneten Counterinsurgency bzw. Aufstandsbekämpfungsstrategie von Oplan Capayapan, dem Operationsplan Frieden, und Oplan Capanatagan, Operationsplan Stabilität. Auf diese Weise sollten landesweit in Anführungszeichen die Hirne und Herzen der Bevölkerung gewonnen und endlich Ruhe und Ordnung hergestellt werden. Besonders skandalös war in diesem Zusammenhang die Bemerkung des früheren PNP-Generaldirektors und heutigen Senators Ronald De La Rosa, Spitzname Der Fels, der den Tod eines dreijährigen Mädchens im Zuge eines Schusswechsels mit vermeintlichen Drogendealern lapidar mit »Shit happens« kommentierte. In zahlreichen Landesteilen gärte es. Protest und Widerstand gegen den Kurs des Präsidenten mit seinem betont militärisch-zivilen Ansatz führten vor allem in der zentralen und südlichen Landesteilen, auf der Insel Negros und in mehreren Provinzen Mindanaos, dazu, dass in immer kürzeren Intervallen engagierte Menschenrechtler, Bauernführer, Umweltschützer, Indigene im Kampf gegen ausländische Minengesellschaften und andere Sozialaktivisten sowie Berater der DNFP-Friedensdelegation erschossen wurden. Seit 2018 wurden auf Negros mindestens 168 Menschen getötet. Die Mehrheit der Opfer waren arme Bauern. Seit Duterte im Juli 2016 an die Macht kam, wurden laut der landesweiten Bauernorganisation KMP 288 Bauern im Zuge ihrer Verteidigung von Landrechten getötet. Das UN-Menschenrechtsbüro dokumentierte von 2015 bis 2019 die Ermordung von mindestens 248 Menschenrechtlern, Juristen, Journalisten und Gewerkschaftern. Straffreiheit war und bleibt die Regel. Mit nur einer einzigen Verurteilung für die Tötung eines Drogenverdächtigen bei einem Polizeieinsatz Mitte 2016. Christina Palabai, Generalsekretärin der Menschenrechtsallianz Karapatan, erklärte, alle Täter hätten Verbindungen zu Militär, zu paramilitärischen oder privaten bewaffneten Gruppen. Die schließlich am 4. Dezember 2018 unterzeichnete Executive Order 70, ein fünfseitiges Dokument, institutionalisierte den sogenannten gesamtnationalen Ansatz. Konkret heißt das, seitdem obliegt der frisch gekürten Nationalen Taskforce zur Beendigung des lokalen kommunistischen bewaffneten Konflikts, kurz NTF-ECLAC, die Aufgabe, des Präsidenten Counterinsurgency-Strategie zu exekutieren, koste es, was es wolle. Der NTF-ECLAC wird dirigiert von hochrangigen Militärs und ehemaligen Generalstabschefs. Auffälliges Markenzeichen der Strategie dieser NTF-ECLAC ist die zunehmende Gleichsetzung von bewaffneten Kämpfern im Untergrund und friedlichen, für soziale Belange eintretende Zivilisten. Vor allem für die Kommissköpfe in der PNP spielte es fortan kaum eine Rolle, ob Protestmärsche mit Plakaten in städtischen Regionen durchgeführt oder Untergrundkämpfer mit geschulterten Waffen in Erscheinung traten. Auf Anweisung der NTF-ECLAC erfolgte unter anderem die Schließung von 55 Schulen indigener Gemeinschaften, sogenannten LUMAT, auf der Südinsel Mindanao, da sie laut Angaben des nationalen Sicherheitsberaters Hermogenes Esperon dazu missbraucht würden, als, Zitat, Trainingslager für kommunistische Rebellen, Zitat Ende, zu dienen. Zuvor hatte Duterte angekündigt, diese Schulen notfalls zu bombardieren. Mit solchen und ähnlichen, in Anführungszeichen, Argumenten gingen militärische Verbände auch gegen Schul- und Sozialhilfeeinrichtungen in Teilen von Navotas, Malabon und Caloocan, allesamt im Großraum Manila, vor. Aktivisten der städtischen Armen berichteten wiederholt über Fälle von Bedrohung, Belästigung und Einschüchterung durch das Militär. Dieses wandte auch die Taktik an, Eltern von Jugendlichen zu nötigen, Gerichtsverfahren anzustrengen, um auf die angebliche Entführung und Indoktrinierung ihrer Kinder durch die NDFP, CEPP und NPA hinzuweisen. Antiterrorgesetz und systematisches Red Tagging. Nachdem Duterte auch mehrfach öffentliche Drohungen im Frühjahr dieses Jahres schließlich die Schließung des in seiner Sicht regierungsfeindlichen Senders ABS-CBN bewirkte, gelang ihm am 3. Juli der vorläufig letzte Coup, um faktisch ein Kriegsrecht zu installieren, ohne ein solches formell zu proklamieren. An jenem Tag ward von einem dem Präsidenten mit großer Mehrheit servil ergebenen Kongress das sogenannte Antiterrorgesetz, kurz ATB 2020, verabschiedet. Ein Persilschein, der es ihm und seinem politischen Camp nunmehr erlaubt, nach eigenem Gusto gegen Kritiker und Gegner loszuschlagen und sie des Terrorismus zu zeihen. Im In- wie Ausland hagelte es umgehend harsche Proteste. Damit habe Duterte, so urteilte Phil Robertson von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, Zitat, die philippinische Demokratie in einen Abgrund gestürzt, Zitat Ende. So sind künftige Festnahmen ohne Haftbefehl und wochenlange Haft ohne Kontakt zur Außenwelt legal. Zitat, durch das Gesetz droht überdies ein verstärktes Red Tagging von Aktivisten, Journalisten und Nutzern sozialer Medien mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit, Zitat Ende, warnte Robertson weiter. Red Tagging meint eine gezielte öffentliche Brandmarkung politischer Gegner als Kommunisten, um sie einzuschüchtern oder sogar physisch zu liquidieren. Das ATB 2020 und die dazugehörigen Durchführungsbestimmungen und Verordnungen verletzen grundlegende in der Verfassung aus dem Jahre 1987, ein Jahr nach dem Markussturz, verankerten Rechte und Freiheiten. Das Gesetz, so Rechtsanwalt Edre Olalia, Präsident der National Union of People Lawyers, kurz NUPL, im Gespräch mit dem Autor, beschneidet die Rede- und Vereinigungsfreiheit, das Recht auf ein ordentliches Gerichtsverfahren, die Unschuldsvermutung, das Recht auf Kaution und hält bereits in Verdachtsfällen eine Isolationshaft, unangemessene Durchsuchungen und Beschlagnahmungen sowie das Einschnüren der Privatsphäre und der persönlichen Kommunikation für geboten. Nun kann auf Weisung eines eigens geschaffenen ATB 2020-Rates eine Verhaftung ohne Haftbefehl von mindestens 24 Tagen erfolgen, die zudem um weitere 10 Tage verlängert werden kann. Das ATB 2020 bestraft die Absicht, nicht die kriminellen Handlungen. Olalia verwies in diesem Zusammenhang auch auf massenhafte Verhaftungen von humanitären Helfern, die während des harten Lockdown im Zuge der Covid-19-Pandemie in Gemeinden Nothilfe leisteten. Während die Zahl der Arbeitslosen wegen der Corona-Pandemie in die Höhe schoss und noch mehr Armut und Elend in Manilas Slumvierteln grassierten, wurden Verletzungen der Quarantäneprotokolle vielfach als sogenannte terroristische Akte geahndet. In einem solchen Klima von Verunsicherung, Angst, Furcht und Gewalt vollzog sich der unaufhaltsame Aufstieg einer Person, die geradezu von der Mission besessen ist, mit Stumpf und Stiel alles auszurotten, was auch nur irgendwie links, kommunistisch und terroristisch aussehen könnte. Der nunmehr seit Wochen im Blitzlicht der Öffentlichkeit stehende Generalleutnant Antonio Parlade Jr., in Personalunion Chef des AFP-Kommandos in Südluzon, südöstlich von Manila gelegen, und Sprecher des NTF-ECLAC, spielt den Kettenhund Dudertes. Seit Mitte Oktober hat der Mann, Zitat, neue Nester des terroristischen Untergrunds, Zitat Ende, entdeckt, die ihn zu Höchsttaten aufstacheln. So wurde auf den Inseln so prominente Personen wie Miss Universe 2018, Catriona Gray und die Schauspielerinnen Lisa Sobriano und Angel Locsin von dem General über Nacht als Sympathisantinnen der Terroristen stigmatisiert. Der Grund für diesen Bannfluch? Diese drei Frauen hatten sich unter anderem für die Rechte von Kindern im Rahmen von Webinaren engagiert, die von der einflussreichen und großen Frauenorganisation und Partei Gabriela ausgerichtet wurden. Unverhohlen drohte Palladem ihnen damit, sie könnten das gleiche Schicksal erleiden wie Josephine Lapira, die 2017 bei einem angeblich bewaffneten Zusammenstoß zwischen den AfP und der NPA ums Leben kam, wenn sie sich nicht ein für allemal und offen von den Terroristen distanzierten. In ähnlicher Weise geriet auch der Bürgermeister von Manila, Francisco Moreno, unter Beschuss, weil dieser sich erdreistet hatte, von Palade und seinen Paladinen öffentlich aufgehängte Banner und Plakate mit den Porträts von Personen entfernen zu lassen, die der General als Terroristensympathisanten gebrandmarkt sehen wollte. Scheinheilig stellte Palade dem Bürgermeister die Frage, ob dieser mit seinem Verhalten Terroristen in der City willkommen heißen wolle. Farsenhaftes Zeugnis. Als Reaktion auf Palades Kreuzzug starteten zahlreiche Frauen und Frauenorganisationen landesweit Kampagne mit den Slogans bzw. Hashtags Hashtag No to Red Tagging und Hashtag Yes to Red Lipstick. Der Protest weitete sich schnell aus, wobei Prominente und gewöhnliche Bürger, Frauen und Männer gleichermaßen, auch auf Facebook, Instagram und Twitter Fotos mit rotem Lippenstift veröffentlichten und das Red Tagging anprangerten. Einen ganz großen Auftritt erhoffte sich Generalleutnant Antonio Palade Jr. im Rahmen einer eigens einberufenen Senatsanhörung zum Thema Red Tagging Anfang dieses Monats. Dort präsentierte Palade mit einer dubiosen Figur namens Jeffrey K. Eric Silis einen Zeugen, der sich selbst als einen, Zitat, ehemaligen kommunistischen Rebellen mit fast 3 Jahrzehnten revolutionärer Erfahrung, Zitat Ende, bezeichnete. Dieser Person sollte die Rolle zufallen, bestimmte Leute aus der Kunst-, Kultur- und Unterhaltungsbranche als Kommunisten oder Terroristen bloßzustellen. Krampfhaft bemühte sich Silis dabei, unter anderem auch Filmregisseure als Kommunisten zu entlarven, bis sich bei Nachfragen herausstellte, dass es die von Silis genannten Filme nicht gab und sich hinter den von ihm verschwiegenen Namen der Regisseure um die auch im Ausland bekannten, mittlerweile verstorbenen Personen Lino Brocker und Ismael Bernal handelte. Beide wurden die Ehre zuteil, als nationale Künstler im Bereich Film ausgezeichnet worden zu sein, die, wie es im Amtsblatt der Regierung der Republik der Philippinen heißt, Zitat, höchste nationale Anerkennung, die Filipinos zuteil wird, die besondere Beiträge auf dem Gebiet der Kunst und der Literatur geleistet haben, Zitat Ende. Der Leitartikel am 7. November der in Manila erscheinenden Tageszeitung Philippine Daily Inquirer schloss seinen mit »Farsenhaftes Zeugnis« betitelten Beitrag mit den Worten, Zitat, »Mit dem Einsatz eines Scharlatans wie Silis beweist Palade, dass seine Kampagne nicht nur mit gefälschten Nachrichten und gefährlicher Desinformation zu tun hat, sondern auch von einer Ignoranz getrieben ist, die so tief sitzt, dass sie schlichtweg lächerlich ist.« Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.